A long time ago, in a galaxy far, far away. As nur ein Insider scherz für Star Wars Fans. Aber doch möchte ich eine Geschichte erzählen, die vor langer Zeit geschah in einer Stadt, die doch eine gewisse Entfernung von uns weg liegt. Es war früh morgens, Anfang eines Festwochenendes, und der Staatsmann saß immer noch am Tisch beim Frühstücken, als ein Klopfen an der Tür ihn störte. "Sie sind schon da", berichtete ihn ein Diener. Und er hat sich zwar schon erwartet, aber nicht so früh. "Schicke sie hinein", befiehlt er irritiert. "Verzeihung, Herr, aber die sind viele. Und sie sagen, wenn sie hineinkämen, würden sie sich verunreinigen." Der Staatsmann sprang auf die Füße. "Was ich mich alles gefallen lassen müssen." Aber er wusste, um den Friedenswillen hatte er kein Wahl. Er ging hinaus zu ihnen. "Welche Anklagen bringt ihr gegen diesen vor?" Und die Juden geben keine klare Antwort. "Ihr verschwendet meine Zeit. Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz." Und er kehrte ihnen den Rücken, wollte zurück in seinen Palast gehen, als einer ausrief: "Es ist uns aber nicht erlaubt, jemanden zu Tode zu verurteilen." Und Pilatus zögerte, blieb stehen. Es war ernster, als er das meinte. Er winkte einem Soldat: "Hol den Angeklagten." Und da steht Jesus vor Pilatus. Pilatus will diesen missglückten Anfang des Tages schnell hinter sich bringen. Und er fragt Jesus: "Was hast du denn getan?" Und was Jesus antwortete, lesen wir im Johannes Evangelium im 18. Kapitel, Vers 36. Jesus antwortete: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier." Als Jesus begonnen hatte, öffentlich zu wirken, haben wir gestern Abend von Glenn erwähnt gehört, ging es Jesus um das Reich. Von Anfang an lesen wir in den Evangelien, ganz zum Anfang, Jesus ging hinaus und predigte das Reich. Und jetzt befinden wir am Schluss des öffentlichen Wirkens Jesus. Und es geht immer noch um das Reich. Jetzt haben wir das letzte öffentliche Zeugnis von Jesus. Und wir erkennen, wie weit Jesus das gebracht hat. Er steht vor dem mächtigsten Mann im Lande, vor der höchsten Instanz, Pilatus Pontius, der Repräsentant des Römischen Reiches. Und Jesus will von seinem Reich reden. Seine Stunde nähert, das weiß er. Und er hat nicht viel Zeit. Wenn einer vor dem höchsten Mann im Lande steht, will er ihnen das nicht langweilig machen. Er will keine langen Geschichten erzählen. Jesus muss sich gut überlegen: "Ja, was will ich diesem Mann beibringen? Was ist das Wichtigste, das Wesentlichste in seinem Reich? Ja, worum geht es?" Pilatus sprach zu ihm: "Also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Worum geht es? Also Jesus hätte natürlich sagen können, ich bin gekommen, um Zeugnis für die Liebe zu geben. Zeugnis für den Frieden. Zeugnis für die Freiheit. Das wäre alles nicht falsch gewesen. Das hätte gestimmt. Wesentliche Merkmal seines Reiches. Aber das ist nicht, wo Jesus bei diesem überaus großen, wichtigen Bekenntnis die Betonung legt. Er legt die Betonung auf die Wahrheit. In meinem Reich zählt die Wahrheit. Dazu bin ich geboren, in die Welt gekommen. Darüber will ich Zeugnis ablegen. Das ist die Grundlage seines Reiches. Das ist, was das Reich Gottes von allen anderen Reichen unterscheidet. Die Wahrheit. Und Pilatus, vor allem an Machtverhältnissen interessiert und jetzt zufrieden, dass dieser Jesus keine Bedrohung seiner Macht darstellt, kehrt jetzt ihm den Rücken. Lauft weg mit dem zynischen Kommentar, was ist Wahrheit? Das ist eine gute Frage. 2000 Jahre sind verflossen. Das ist eine topaktuelle Frage. Was ist Wahrheit? Pilatus schien nicht besonders interessiert daran, eine Antwort von Jesus zu bekommen. Und wir? So heute in unserer Gesellschaft, augenblicklich, vollzieht sich eine gewaltige Umwandlung in Bezug auf das Verständnis von Wahrheit. So, ich arbeite an einer Forschungsanstalt, Umweltforschungsanstalt, und da habe ich schon während den letzten Jahren ganz klar feststellen können. Also wenn ich mit Menschen, also älteren Menschen, also ich verstehe mich an der Grenze zwischen den älteren Generationen und der jüngeren Generation. Aber wenn ich mit Menschen in meinem Alter oder ein bisschen älter reden, vor allem an dieser Versuchsanstalt, lauter Wissenschaftler, bei ihnen, also wenn ich über den Glauben geredet habe, sie wollten immer, dass ich das beweise, was ich glaube. Ich soll das beweisen. Und wenn ich das nicht beweisen kann, also empirisch quantifizieren, dann haben sie das abgetan. Das ist nicht wahr. Ich könnte mit diesen Leuten darüber diskutieren. Und wenn jemand bereit war, sein Verständnis, seine Definition von Wahrheit ein bisschen breiter ziehen zu lassen, dann könnte man darüber reden. Aber es ist jetzt anders bei der jüngeren Generation, bei den Doktoranden oder bei den Lehrlingen, die jetzt zu uns kommen. Wenn ich die Möglichkeit wahrnehme und über den Glauben rede mit ihnen, die geben überhaupt keinen Widerstand. Ich muss das nicht beweisen. Sie nehmen das an. Sie finden das gut und toll. Sie sind bereit, alles zu glauben. Und das tun sie auch. Ich bin erstaunt, woran sie alles glauben. Von Nostradamus zu außerirdischen und aller Art fernöstlichen Religionen. Sie nehmen alles an. Alles ist wahr. Aber nichts ist wahr, im absoluten Sinn. Diese neue Denkweise, die in unserer Gesellschaft jetzt herumgrassiert, besagt, dass es keine universelle, absolute, ewige, unveränderliche Wahrheit gibt. Das gibt es nicht in den Köpfen vielen heute. Es wird so gedacht, Jetzt sind die Schlagwörter Pluralismus, Multikulturalismus. Man geht davon aus, dass es viele Kulturen gibt. Und jede Kultur schafft seine eigene Wahrheit. Die Wahrheit wird nicht mehr gefunden, sie wird gemacht. Und weil es eben so viele Kulturen gibt, so viele verschiedenen, gibt es dann notwendigerweise viele verschiedene Wahrheiten. Und niemand darf behaupten, dass seine Wahrheit die gültige, absolute Wahrheit ist. Alle diese Wahrheiten, diese Glaubensauffassungen, diese Werten, diese Lebensweisen sollen wir als gleichwertig, richtig und wahr anerkennen. Die höchste Tugend in unserer Gesellschaft wird jetzt die Toleranz genannt. Und auf den ersten Blick, das hört sich gut an. Also Toleranz ist kein schlechtes Ding. Aber aufgepasst, wenn man gut genau hinhört, dann stellen wir, also mit Schrecken stelle ich fest, dass was man heute unter Toleranz versteht, ist nicht das, was ich unter Toleranz immer bisher hinher verstanden habe. Toleranz für mich hat immer bedeutet, den anderen Menschen akzeptieren, annehmen. Er ist doch auch ein Mensch, im Bilde Gottes geschaffen. Ich soll ihn mit den gebührenden Würde empfangen, weil er eben ein Mensch ist. Vielleicht bin ich mit seinen Ansichten überhaupt nicht einverstanden. Ich kann das, was er für wahr hält, kritisieren und verneinen. Ich kann auch seine Taten verurteilen. Aber das ist die alte Toleranz. Also die neue Toleranz ist ganz anders. Die neue Toleranz unterscheidet nicht mehr zwischen der Person und ihren Ansichten oder ihren Taten. Also die neue Toleranz hat hinter sich der Gedanke, dass alle Weltanschauungen, Glaubensauffassungen, Werten, moralischen Werten sind gleichgültig, gleich richtig, gleich wahr. Und wer jemand auftritt und sagt, was du glaubst, stimmt nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Jemand, der so eine Auffassung vertritt, ist der größte Sünder heute. Er ist intolerant. Das Problem, womit wir Christen vermehrt konfrontiert werden, ist dann offenbar. Da steht Jesus vor Pilatus, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Deswegen kam er in die Welt. Deswegen hat die Juden ihn Pilatus überliefert. Und deswegen wird er morgen am Kreuz hängen. Weil Jesus für die Wahrheit, für die Wahrheit, gerade steht. Stellen wir uns vor, überlegen wir mal das. Jesus hat die Herrlichkeit im Himmel bei seinem Vater gelassen. Hinter sich gelassen. Er ist Mensch geworden. Er ist zu uns hinabgekommen in diesen dreckigen Welt, wo Sünde und Bosheit und Egoismus, Verkehrtheit, Ungerechtigkeit herrscht. Das hat er freiwillig gemacht, um uns die Wahrheit beizubringen, verständlich zu machen. Hätte Jesus das getan, wenn es eigentlich egal ist, was ein Mensch glaubt? Hauptsache glaubt er das, an was er glaubt? Würde Jesus sich an einem römischen Kreuz dafür nageln lassen? So Pilatus erhielt keine Antwort auf seine Frage, was ist Wahrheit? Aber keine 12 Stunden vorher haben die Menschen, die zu Jesus die Treue hielten, die haben die Antwort bekommen. In Johannes, im 14. Kapitel, Vers 6, sagte Jesus ganz klar, ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Vater, außer durch mich. Deutlich, klar, exklusiv, ausschließlich, vermessen. Entweder ist das die größte Vermessenheit aller Zeit, oder es ist wahr. Also Jesus selbst, er war von seinem Wahrheitsanspruch völlig überzeugt. Also jemand, der ehrlich und gründlich mit der Schrift umgeht, kann das nicht übersehen. Jesus selbst hat gesagt, im gleichen Evangelium, Johannes 8, Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die an ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist interessant, das hat Jesus gesagt zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Und wenn wir diesen Abschnitt zu Ende lesen, müssen wir lesen, dass diese gleichen Juden, die an ihn geglaubt hatten, Steine aufheben, um Jesus zu töten. Die an ihn geglaubt haben. Warum? Weil Jesus gesagt hatte, ich bin die Wahrheit. Und das hat vielen nicht gepasst. Damals, das passt vielen nicht heute. Und wenn ich die Entwicklungen in unserer Gemeinschaft richtig verstehe, wird das vermehrt immer weniger passen. Der Zeitgeist predigt, die Wahrheit ist tot. Was predigt die Gemeinde Christi? Erster Timotheus 3. In diesem Brief hat der Apostel Paulus den Evangelisten Timotheus geschrieben, was er predigen soll. 1. Timotheus 3, Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Man kann auch übersetzen, die Säule und der Sitz der Wahrheit. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Wahrheit zu Hause ist. Wo die Wahrheit erkannt werden kann. Das ist, was die Gemeinde Christi dieser Welt zu bieten hat. Und wie können wir diesem Auftrag gerecht werden? Ich habe drei Überlegungen. Die sind zwar einfache Überlegungen, das gebe ich zu, dennoch halte ich sie für ganz grundlegende und wichtige Überlegungen. Dinge, die immer wieder betont werden sollten, eben deswegen, weil die Welt genau das Gegenteil predigt. Und wir sind eben in dieser Welt. Und diese Welt beeinflusst uns. Ich rede von der Welt der Ungläubigen. Und wir sind dem ausgesetzt. Und wir müssen gut überlegen, was für Gedankengut nehmen wir auf. Wie können wir diesem Auftrag, der Ort der Wahrheit zu sein, gerecht werden? Erste Überlegung habe ich mehr oder weniger schon gesagt. Wir müssen völlig davon überzeugt sein, dass es eine Wahrheit gibt. Und diese eine Wahrheit wird uns geoffenbart im Wort Gottes. Darin finden wir die Wahrheit, die zum ewigen Leben zu Gott führt. Wir müssen völlig davon überzeugt sein. Petrus hat geschrieben im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, keine Weissagung der Schrift ist von Menschendeutung, sondern alles ist von Gott geschrieben. Also Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben wurden, haben uns diese Schriften überliefert. Und deswegen können wir mit Gewissheit, mit gutem Gewissen, das annehmen, was Paulus wiederum Timotheus schrieb im 2. Timotheus, im 3. Kapitel. Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Weil wir die Überzeugung sind, dass das, was uns überliefert worden ist, wahr ist. Und nur das ist im absoluten Sinne wahr. Also ohne diese Überzeugung haben wir nicht die nötige Kraft, zum Beispiel den Versuchungen zu widerstehen. So, ohne diese Überzeugung haben wir auch nicht die Kraft zu evangelisieren. Wozu denn? Also wenn es viele Wahrheiten gibt, dann wieso soll ich mich die Mühe machen und den Spott und Ablehnung aussetzen, die wir sicher begegnet sind, wenn es andere Wahrheiten gibt? Dann können wir getrost uns zurückziehen und unsere Wahrheit für uns behalten und glücklich sein. Das ist nicht den Auftrag, den wir bekommen haben. Wisst ihr, was der Wirkstoff des Evangeliums ist? Die Thessaloniker haben das gewusst. Das lesen wir im 1. Thessalonikerbrief, 2. Kapitel, Vers 13. Paulus dankt für diese Christen. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Wenn wir das Wort nicht als Gottes Wort aufnehmen, wird es in uns keine Wirkung haben. Wir werden uns nicht verwandeln lassen im Bilde Christi. Wir werden nicht zu den anderen gehen und Zeugnis ablegen. Wir werden den Versuchungen nicht widerstehen können. Wenn wir das Wort als Gottes Wort aufnehmen, dann wird es in uns wirken. Eine zweite Überlegung, nachdem, dass wir überzeugt sind, dass das Wort die Wahrheit ist, müssen wir das Wort dann kennen. Es braucht mehr als nur die Überzeugung, dass die Bibel wahr ist. So, wir müssen die Bibel kennen. Gehen wir mit der Wahrheit richtig um? Wiederum, was Paulus an Timotheus geschrieben hatte, dieses Mal im 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Wie gehen wir mit der Wahrheit um? Können wir die Wahrheit in gerader Richtung schneiden? Also das, wovon wir überzeugt sind, wahr ist, ist es wirklich wahr? Woher unsere Überzeugung? Haben wir das einfach angenommen von der älteren Generation? So wurde es immer gelehrt. So muss es dann richtig sein. Steckt Kraft in eine solche Überzeugung? Können wir sauber trennen zwischen dem, was zu göttlichen Kultur gehört, und dem, was zu weltlichen Kultur gehört? Wissen wir, wo wir ein "So sagt der Herr" haben und wo Meinungsfreiheit herrscht? Also übernehmen wir einfach Lehrauslegungen von berühmten Brüdern, charismatischen Brüdern, beherrschenden Brüdern? Also vielmehr muss jeder von uns die Bibel studieren und uns selbst überzeugen lassen aus der Schrift. Sonst sind wir nicht ausgerüstet, mit Überzeugung für die Wahrheit zu kämpfen. Ich halte in hoher Höhe Achtung das, was die Brüder vor mir aus der Schrift gearbeitet haben. Bin ihnen sehr dankbar. Aber das erspart mir nicht die Arbeit, selber darin zu schaffen und zu prüfen und selber zu der Überzeugung zu kommen, doch, dafür kann ich leben und dafür kann ich sterben. Es ist auch leider möglich, vielleicht komme ich jetzt zum dritten Punkt zuerst. Springenden Punkt, entscheidenden Punkt. Wir müssen anerkennen, dass es eine Wahrheit gibt, und die ist von uns in dieser Form von den Aposteln und Propheten überliefert. Wir müssen selber die Wahrheit erarbeiten für uns. Zum Dritten müssen wir die Wahrheit tun. Es ist wohl möglich, die Wahrheit zu haben und trotzdem ein Hindernis für das Reich Gottes zu sein. Der Jakobus, er schrieb an Brüder, die sich für verständig und weise gehalten haben. Sie wollten Lehrer der Wahrheit sein. Und Jakobus kam mit bremsenden Worten. Es sollten nicht viele Lehrer werden wollen. Und das scheint uns ein bisschen komisch, manchmal, wenn wir das lesen. Das wäre doch toll, wenn wir so viele Lehrer hätten. Ja, warum sagt der Jakobus so etwas? Ja, er sagt schon warum. Im dritten Kapitel, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische Weisheit. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also Jakobus sagt nichts dagegen, dass diese Brüder falsch gelehrt hatten. Sie hätten wohl die richtige Lehrverständnis gehabt. Aber er schreibt ihnen, sie sollen lieber den Mund nicht aufmachen. Weil wie sie mit der Wahrheit umgehen, richtet viel mehr Schaden an, als etwas Gutes tun. Die Frucht, die sie hervorbringen, ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. wir müssen die Wahrheit tun. Wenn es etwas nützen soll, wenn wir glaubwürdig sein wollen in der Welt. So, wie tun wir die Wahrheit? So, Johannes in seinem ersten Brief, er nennt Gott Licht. Und weiter schreibt er, dass wenn Christen behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber wandeln nicht in diesem Licht, dann tun sie nicht die Wahrheit. Also er setzt im Licht wandeln gleich mit die Wahrheit tun. So, was ist dann im Licht wandeln? So, Johannes schreibt Wort im ersten Kapitel, im ersten Brief. Und merkwürdigerweise, er sagt uns nicht, was im Licht wandeln ist. Aber er sagt uns, was es nicht ist. Es ist nicht, im Lichte wandeln ist nicht perfekt sein. Es ist nicht Sünde und schuldlos sein. Wenn jemand das behauptet, dass er keinen Fehler macht und keine Sünden hat, der wandelt nicht im Licht, der tut nicht die Wahrheit. Und ist das nicht, was die meisten Menschen tun? Wir wollen unsere Sünden verbergen. Wir wollen die Schuld jemand andere zuschieben. Wir wollen uns stark zeigen, unsere Schwachheiten nicht zugeben. Das heißt, wir müssen in der Finsternis wandeln, damit wir nicht offenbar werden, wie wir wirklich sind. Johannes schreibt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also im Lichte wandeln ist eigentlich selbsterklärend. Wir stehen vor Gott, wir nehmen sein Wort auf und wir geben Gott Recht. Und wir lassen uns mit dem Wort Gottes durchleuchten. Vor Gott, aber auch vor unseren Brüdern. Und wir wollen nichts mehr verbergen und nichts mehr angeben. Heuchelei und Fassaden können wir alles liegen lassen. Wir können ins Licht kommen und uns offenbaren, wie wir wirklich sind. Weil wir können voneinander Vergebung erwarten, Annahme erwarten, Trost erwarten. Das ist, was Gemeinschaft schafft. Und das ist, was diese Welt, was wir Menschen so dringend nötig haben. Dass wir echt sind. Und dass wir Jesus uns rechtfertigen lassen. Dann haben wir keinen Grund, Angst und Furcht voreinander zu haben. Wir haben nichts zu verbergen. Wir lassen Gott das ins Reine bringen. Und auch in Beziehung mit den Brüdern. So, wo die Wahrheit getan wird, da werden Menschen frei. Also richtig frei. Von Schuld, vom schlechten Gewissen, von Angst, von Leistungsdruck. Wo die Wahrheit getan wird, da gibt es Liebe. Also Liebe ist etwas, wofür Christen bekannt sind. Wir reden immer von der Liebe. Das ist eine große Frucht. Das ist, was wir haben wollen. Jesus hat gesagt, wenn ihr einander liebt, werdet die Welt erkennen, dass ihr wahrhaftig meine Jünger sind. Und wie kommen wir zu dieser Liebe? Ich weiß, es gibt unzählige Bücher und Kurse und Programme, die uns dazu verhelfen sollen, Liebe zu entwickeln. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber es gibt eine Grundlage, ohne die es nicht zur Liebe kommen wird. Und das ist die Wahrheit. Wenn wir nicht von der Wahrheit Gottes um Evangelium überzeugt sind, dann werden wir uns Gottes Sache nicht hingeben. Wir werden immer für uns selbst schauen wollen. Und das ist, was die Liebe stört. Das ist, was die Liebe hindert. Petrus hat das so gesagt in seinem ersten Brief, ersten Kapitel 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Was ist das Ziel? Einander zu lieben. Aber unsere Seelen müssen gereinigt werden. Und der erste Schritt ist Gehorsam gegen die Wahrheit. Ohne diesen Schritt können wir nette und liebe Menschen werden, aber es wird nicht die Liebe Christi, an die die Welt erkennen sollen, wer wir sind. Nehmen wir zum Beispiel, als ein Beispiel, den Bruder Gaius. Der Johannes schreibt an ihn in seinem zweiten Brief, im dritten Brief. Und wir erkennen, wie Liebe mit der Wahrheit so eng verbunden ist. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Also das, was die Menschen merken, worüber sie reden und Zeugnis abgeben, ist die Liebe. Aber die Liebe kam aus Gaius, kam aus der Hingabe des Gaius an die Wahrheit. Ohne diese tiefe Überzeugung, dass das, was wir von Gott hören, die absolute Wahrheit ist, werden wir uns nie richtig hingeben. Wir werden uns den Brüdern nicht hingeben, wir werden uns Jesus nicht hingeben, wir werden uns dem Reich Gottes nicht hingeben. Wir werden immer auf der Hut sein, uns selbst zu sichern. Es wird immer etwas anderes geben, das uns beängstigt oder beherrscht. Wie Pilatus, eben der mächtigste Mann im Lande. Und da steht Jesus vor ihm. Und Pilatus ist eigentlich von der Unschuld Jesu überzeugt. Er hat den ganzen Morgen lang versucht, Jesus freizugeben. Er ist 3-4 Mal hinaus zu den Juden gegangen. Hinaus, hinein, hinaus, hinein. Er ist der Gipfel von Unentschiedenheit und Wankelmütigkeit. Der mächtigste Mann im Lande. Warum? Ja, Pilatus' Reich ist von dieser Welt. Und in dieser Welt zählt Macht und nicht Wahrheit. Und der Pilatus ist jetzt in einem riesigen Machtkampf mit den Juden verwickelt. Der Pilatus geht zum vierten Mal hinaus zu den Juden. Er weiß, was er tun soll. Er weiß, was er tun will. Er will Jesus losgeben. Er geht hinaus zu den Juden und er sagt, er gibt sein Urteil. Ich finde keinerlei Schuld an diesen Menschen. Die Juden schreien aber lauter. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Wenn du ihn nicht verurteilst, gehen wir zu dem Kaiser in Rom. Du bist kein Freund des Kaisers. An Pilatus, der Jesus gesagt hatte, hör mal, verstehst du nicht, wer ich bin? Verstehst du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszulassen oder dich zu kreuzigen? Dieser Pilatus ist plötzlich machtlos. Pilatus tut genau das, was er nicht tun wollte. Er lässt Jesus kreuzigen. Und deswegen, weil er keinen Halt hatte. Jesus blieb souverän. Pilatus gab nach. Jesus stand fest für die Wahrheit. Pilatus tat das, was er nicht tun wollte. Wenn wir keine Wahrheitsüberzeugung haben, werden wir auch nicht feststehen können. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Pilatus? So viele Leute haben die Meinung, dass Pilatus ein böser Mensch war. Er war nicht böser als sonstige Menschen. Er war eine tragische Figur. Wie frei war Pilatus? Wenn nun der Sohn Gottes euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Würdest du Jesus übergeben zur Kreuzigung? So Pilatus wollte auch nicht. Aber die vielen lauten Stimmen, die Mehrheit, haben ihn niedergeschrien. Das kann auch uns schnell passieren. Sehr schnell, wenn wir nicht für die Wahrheit überzeugt sind. Plötzlich können wir auch das tun, was wir nicht tun wollten. Frag mal Petrus. Ich werde für dich sterben, Herr. Und die waren keine leeren Worte. Als die Soldaten kamen und es gefährlich wurde, zückte Petrus sein Schwert. Er war bereit, in den Tod zu gehen für seinen Herrn. Aber dann später, am Lagerfeuer, im Hof des hohen Priesters, war es Petrus ganz anders zumute. Du bist einer von den Galiläern. Nein. Doch, ich habe dich bei Jesus gesehen. Nein. Du bist einer von seinen Jüngern. Nein. Warum? Ich denke, wahrscheinlich deswegen, weil da an diesem Lagerfeuer war Petrus umgeben von Feinden. Er musste anschauen, wie sein Meister, wie Jesus, Hohn und Spott ausgesetzt war, ins Gesicht geschlagen wurde. Und er sah einfach schlechthin so schwach aus. So arm und schwach. Soll das die Wahrheit sein? Und wir erleben das Gleiche. Wir sind umgeben von ungläubigen Menschen, die evangeliumfeindlich gesinnt sind oft. Und auch wenn wir nur uns auf der christliche Szene beschränken, wir kommen uns vor so schwach. Wir sind eine kleine Schar. Im ganz deutschsprachigen Raum ist hier vertreten. Wir sind was? 60 Männer. Was wollen wir in der Welt machen? Wir kommen uns wirklich schwach vor. Und wir fragen uns, ist das die Wahrheit, wofür wir leben? Und dann kommen die anklagenden Fragen. Glaubst du, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist? Ja, vielleicht nicht ganz. Was du meinst, dass heutzutage Männer führen sollten und ihre Frauen sollen sich unterordnen? Ja, vielleicht war das nur kulturell bedingt einmal. Die Taufe zur Vergebung der Sünden, heilsnotwendig, und all die Menschen, die gläubig sind und das nicht tun, sind verloren? Ja, vielleicht doch nicht. Wir kommen uns so schwach vor. Werden wir den Hahn krähen hören? So, die Schrift sagt uns das, dass in späteren Zeiten werden viele von Glauben abfallen. In späteren Zeiten werden viele die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Es wird viele mit einer Art Frömmigkeit haben, die aber deren Kraft verleugnet. So wie Jesus Petrus vorausgesagt hatte, sagt die Schrift uns voraus, wie es sein wird. Und es ist schwierig, gerade zu stehen für etwas, was von den meisten abgelehnt wird, was verpönt wird. Also ich glaube, ihr kennt das. Ich habe es erlebt. Wird die Gemeinde Christi bestehen können? Sind wir tatsächlich so schwach? Ich denke zum Schluss, das Wichtigste, was man über das Reich Gottes sagen kann, ist eben schon in diesem Ausdruck gesagt. Es ist Gottes Reich. Es ist Gottes Reich. Deswegen ist auch unsere Bezeichnung die Gemeinde Christi so passend. Die Gemeinde gehört Christus. Christus hat einmal schwach ausgesehen. Er ist aber nicht schwach. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Und das ist eine Verheißung an uns. Wenn wir Gemeinde Christi sind, werden wir bestehen. Das ist eine Verheißung. Der Gott, der Schöpfer der Himmel, des Himmels und der Erde, steht dahinten. Also was wir nötig haben, ist nicht neue Gemeindestrukturen, nicht neue Anbetungsformen. Es ist die Wahrheit. Also wenn wir das Haupt festhalten und im Wort Jesu bleiben, werden wir frei sein, frei zu lieben, werden wir ein Licht in dieser Welt sein und werden wir ins Himmelreich hineingehen. Das ist eine Verheißung. Ich möchte euch alle mit dieser Verheißung lassen. Bleiben wir bei der Wahrheit, werden wir ans Ziel kommen. Amen.